Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
Mein Name ist Regula Freuler und in dieser Episode geht es um Geschlechterbilder und Geschlechterrollen in Kindertagesstätten, um Buben im Prinzessinnenkostüm und darum, wie Eltern auf männliche Kita-Erzieher reagieren. Kurz gesagt, es geht um gendersensible Pädagogik.
Hey Barbie, kann ich heute zu dir kommen?
Klar. Ich habe nichts Großes geplant, nur eine riesen Föhnparty mit allen Barbies, einer einstudierten Choreo und dem passenden Song. Komm doch vorbei.
Klingt cool.
Ich gebe zu, auch ich bin den Barbie-Film geschaut. Aber nicht aus nostalgischen Gründen. Als Mädchen habe ich nämlich Sascha-Baby zum Spielen bekommen. Die sehen wie Kind aus und nicht wie ein Steckchen mit Brüsten. Mein Bruder hatte eine Modelleisenbahn und auch die Öli. In den 70er und 80er Jahren, als ich aufgewachsen bin, waren die Spielzeuge entweder Mädchen oder Buben zugewiesen. Bei mir im Kinski ist der Reto nicht nur wegen seiner Deckelfrisur ausgelacht worden, sondern auch, weil er der einzige Bube im Babyecke war. Und auf dem Schuttiplatz bist du als Mädchen verscheucht worden. Das ist heute, über 40 Jahre später, ganz anders, oder? Darüber habe ich mit zwei Fachpersonen geredet, die sich wissenschaftlich und praktisch mit gendersensibler Pädagogik auseinandersetzen. Einer davon ist der Sofian Jusfi. Er arbeitet als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Kindheit, Jugend und Familie an der ZHAW. Ursprünglich ist er ausgebildeter Fachmann Betreuung und hat über 10 Jahre in Kitas in Liechtenstein und in der Schweiz gearbeitet. Er erinnert sich noch gut.
Ich war damals der erste Mann in Liechtenstein, der diese Ausbildung absolviert hat. Und habe damals relativ blauäugig, ich habe mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt, wie es ist, als einziger Mann in einer Kindertagesstätte zu arbeiten. Habe es von meiner Kindertagesstätte auch relativ selten wahrgenommen. Es kam dann meistens dabei auf, wenn es darum ging, handwerkliche Arbeiten zu verrichten, wie zum Beispiel Dinge zu reparieren, Spielsachen zu reparieren oder vielleicht mal den Computer neu aufzubereiten.
Bei einigen von seinen Kollegen der Berufsschule sieht das anders gewesen. Das sei so weit gegangen, dass sie Kinder nicht hätten verwickeln oder sich allein mit Kind in einem Zimmer aufhalten. Die Komponente Sexualität nennt er das. Mit anderen Worten, männliche Erziehende seien unter dem Generalverdacht von sexuellem Missbrauch gestanden. Wie erleben Erziehende solche Gender-Themen in Kitas? Und inwiefern beeinflussen Geschlechterbilder und Rollen, mit denen sie auf vielfältige Weise konfrontiert werden, ihren Berufsalltag? Diesen Fragen ist Sofian Jusfi in seiner Masterarbeit nachgegangen. Dazu hat er mit 4 weiblichen und 4 männlichen Kita-Erziehenden leitfadengestützte Interviews durchgeführt und die in einer qualitativen Analyse ausgewertet. Er ist zu 3 Haupterkenntnissen gekommen. Die erste betrifft die Erziehenden und wie sie Projektionen von Eltern, Kind oder der Gesellschaft auf sie selber wahrnehmen. Der Unterschied zwischen Frauen und Männern ist gross.
Hierbei war der Tenor bei den weiblichen Erziehenden, dass sie aus einer Selbstwahrnehmung heraus, und das ist ganz wichtig, dass ich das sage, aus einer Selbstwahrnehmung heraus keine direkten Projektionen erlebt haben, also keine direkten Geschlechterstereotypen oder Geschlechterstigmatisierung. Und sie haben es damit begründet, dass der Beruf sehr mit einem weiblichen Habitus assoziiert wird. Vor allem auch mit dem Konzept der geistigen Mütterlichkeit, dass Frauen vom Naturell aus gesehen prädestiniert sind, Kinder zu erziehen, zu begleiten. Bei den männlichen Erziehenden ist es anders. Die männlichen Erziehenden haben mir alle bestätigt, dass sie mit Geschlechterstereotypen und Stigmatisierung konfrontiert wurden. Gerade in Bezug auf 4 Komponente, auf handwerkliche Arbeiten, technische Arbeiten, den Umgang mit den Kindern in Form von grobmotorischen Spielaktivitäten und vor allem der Bezug zu Missbrauchsvermutungen, also eben dem sexuellen Missbrauch. Dass sie einfach grundsätzlich unter Generalverdacht standen, vor allem durch die Eltern.
Die zweite Haupterkenntnis aus den Interviews hat ihn allerdings positiv überrascht. Nämlich, dass man als männliche erziehende Eltern können für Geschlechterstereotypen sensibilisieren, wenn man von Anfang an mit offenen Karten spiele und schon bei der Eingewöhnung der Eltern die Frage stelle, wie ist das für sie, dass ein Mann ihr Kind betreut? In den Interviews hat er festgestellt, dass genderbewusste Erziehung in Kitas mehrheitlich kein aktiv integriertes Bildungsthema sei, sondern sich viel mehr aus dem Alltag ergebe. Zum Beispiel, wenn Kinder Stigmatisierungen erleben oder Stereotypen nennen und die Erziehenden sich dann verpflichtet fühlen, darauf zu reagieren.
Also hierbei ging es den Erziehenden mehr darum, Chancengerechtigkeit innerhalb der Kindergruppe herzustellen, indem sie allen Kindern die Möglichkeit geben, mit allen Spielsachen zu spielen oder alle Räumlichkeiten zu benutzen.
Der dritte zentrale Befund von Sofia Njusf in seiner Masterarbeit betrifft eine gewisse Unklarheit oder Uneinigkeit, wie Gender ins jeweilige Kita-Konzept aufgenommen werden soll. Besonders, wenn es um LGBTQIA+ geht.
Die letzte Erkenntnis ist, dass kein einheitlicher Tenor stattfand, inwiefern Gender-Themen in die frühkindliche Bildung, Betreuung, Erziehung in Kindertagesstätten implementiert werden sollen. Und vor allem auch, dass Themen wie LGBTQIA+ sehr mit Emotionalisierungen einhergehen. Gerade bei LGBTQIA+ der Tenor gekommen ist, dass es sehr mit einem Altersspektrum assoziiert wurde. Das bedeutet, dass den Kindern nicht zugetraut wird, dass sie sich selber schon mit diesem Thema auseinandersetzen können, beziehungsweise sich eigentlich selbstbewusst sind, mit welchem Geschlecht sie sich assoziieren. Und Untersuchungen, Forschungen haben längstens belegt, dass Kinder bis 2 Jahre Geschlechter bei Erwachsenen selber definieren können und bis 6 Jahren ein grundlegendes Verständnis eigentlich von Geschlechterstereotypen, Geschlechterunterschieden und auch Sexualität bei den Kindern eingeht.
Warum ist das so, dass das so voneinander abweicht?
Aus meiner Sicht sind es 2 Themen. Auf der einen Seite, was mir die Erziehenden auch bestätigt haben oder sie halt gesagt haben, in der Ausbildung wäre es kein Thema gewesen. In diesem Sinne macht es für mich auch Sinn, wenn Dinge in der Ausbildung nicht thematisiert werden. Wie soll man dann erwarten, dass eine Sensibilisierung stattfindet, dass es dann auch in die Praxis implementiert wird? Das ist sicher das eine. Und das zweite hat auch, ich will es nicht Angst nennen, aber ich glaube auch ein bisschen der Respekt vor dem Unbekannten.
Vor dem Unbekannten? Der Sofian macht ein Beispiel. In der Kita reden die Erziehenden mit dem Kind über gleichgeschlechtliche Beziehungen. Am Abend berichten sie dann den Eltern davon und werden dafür kritisiert, weil die Eltern das als Übersteuern von ihrem eigenen Gesellschaftsbild anschauen. Oder ein anderes Beispiel. Ein Bub verkleidet sich regelmässig als Prinzessin beim Rollenspiel, aber die Eltern gutieren das gar nicht, weil es nicht ihren Normen entspricht. Für die Kinder sei es sehr wichtig, sagt Sofia Njusfi, dass Erziehende sie mit ihren Bedürfnissen nicht allein lassen. Wenn man den Protest von Eltern fürchte, können wir das auch subtiler machen, etwa indem wir als Erziehende Undoing Gender praktiziere. Das Konzept stammt aus der Soziologie und bedeutet, dass man von der Gesellschaft zugewiesene und durch das verinnerlichte Geschlechterrollen immer wieder außer Kraft setzt. Wenn beispielsweise ein Erzieher sich auch einmal als Prinzessin verkleidet oder mit Baby spielt, hat Sofia Njusfi das auch gemacht?
Ich war oft im Babyecken, ich war oft in der Bauecke, einfach weil es mir wichtig war, zum einen den Kindern darzustellen, dass auch ich als männlicher Erziehender das machen kann und zweitens, weil es mir effektiv auch Spaß macht. Ich habe hier sehr viel Spaß gehabt mit den Kindern, mich zu verkleiden und vor allem auch in andere Rollen zu schlüpfen.
In der breiten Öffentlichkeit wird genderbewusste Pädagogik in Kitas vor allem mit einem Aspekt zusammengebracht, mit dem Anteil von männlichen Erziehenden. Politische Vorstöße, viele Projekte wie beispielsweise Maki, mehr Männer in der Kinderbetreuung und ein gewisses gesellschaftliches Umdenken haben dazu geführt, dass sich der Männeranteil zumindest bei den Kita-Lernenden zwischen 2007 und 2019 verdoppelt hat. Trotzdem stagniert der Anteil an Männern in Kitas schweizweit bei rund 5%, in der Stadt Zürich bei rund 10%. Warum das so ist, dazu könnte man eine eigene Podcast-Folge machen. Vom Sofia Njusfi wollte ich aber wissen, wenn man ständig so betont, wie wichtig es ist, dass Männer in der Kita arbeiten, zementiert man damit nicht ein Stück weit stereotype Geschlechterbilder?
Es ist schon der Tenor da, wenn der Wunsch nach männlichen Erziehenden da ist, eben diese männliche Vorbildsfunktion auch darzustellen oder in die Praxis zu implementieren. Die Gefahr halt dahinter ist, dass man dann ein gewisses Bild von männlichen Erziehenden hat, dass sie eben diese grobmotorische Ebene dann abdecken können. Und oftmals sind es ja kleine Nuancen, wenn es heißt, ja, du bist doch ein Mann, kannst du mal den Tisch reparieren? Oder du bist doch ein Mann, geh doch du mit ihnen Fußball spielen. Und das wäre auch ungerecht den weiblichen Erziehenden gegenüber, wenn sie zum Beispiel Fußball spielen möchten oder wenn sie etwas reparieren können. Also ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, ich bin eine absolute Katastrophe, wenn es darum geht, Dinge zu reparieren. Also ich schon alleine konnte diesem Bild nicht gerecht werden. Man hat es mich aber nicht spüren lassen, weil sie genau wussten, okay, ich kann eher was mit Musik machen etc.
Gendersensible Pädagogik, sagt Sofia Njusfi, gehöre zum Bildungskonzept von einer Kita. Aber sehr fest spiegeln sie auch eine innere Haltung der Erziehenden wider. Ihm ist dabei sehr wichtig, und das betont er ein paar Mal in unserem Gespräch, Weiblichkeit und Männlichkeit nicht gegeneinander auszuspielen oder zu unterdrücken. Es werden immer Situationen geben, in denen sich Buben zu den einen und Mädchen zu den anderen Spiel- und Spielsachen hingezogen fühlen.
Die Idee hierbei ist ja eigentlich nur, dass von Anfang an kommuniziert wird, sie sind frei und dürfen sich so entfalten, wie sie möchten. Und das kann man auch auf die Erziehenden selber projizieren. Wenn ich als männlicher Erzieher nicht möchte, dass ich gewisse weibliche Rollen darstelle und ich mich in meiner männlichen Rolle wohlfühle, dann ist das völlig in Ordnung. Aber dann habe ich mich dafür entschieden und nicht andere haben es für mich entschieden. Und hierbei sehe ich den Unterschied.
Es geht also längst nicht nur um offensichtliche Stereotypen, wie man sie aus der Barbie-Welt kennt, sondern um viel subtilere Sachen. Eben um die innere Haltung von Kita-Mitarbeitenden, um Authentizität, um transparente Elternarbeit. Ein bisschen handfester, aber genauso wirkungsvoll ist eine gendersensible Raumgestaltung. Die Stadt Zürich hat einen Leitfaden dafür verfassen lassen. Eine der Autorinnen ist die Leiterin der Kita Selnau. Wir sind in ihrem Büro verabredet. Im Eingangsbereich hängen viele Sachen. Fotos von den Kindern und dem Betreuungsteam, pädagogische Hinweise, ältere Informationen und eine Zeichnung von einem grünen Chamäleon namens Pico, einem Maskottchen von der Kita Selnau. Es schmeckt leicht süß, halt nach Kind.
Mein Name ist Constanze Zerwenka. Ich komme, wie man unschwer hört, aus Deutschland. Bin seit 2012 in der Schweiz, habe da in der Kita Selnau als Erzieherin begonnen zu arbeiten und somit bin ich seit 2014 Leitung von der Kita Selnau. Schon in meinem Studium, und ich bin 1997 ins Studium eingestiegen, war das eigentlich immer das Thema, dass man offen mit Vielfalt umgeht. Schwul, lesbisch, jetzt das Trans-Thema, das gab es natürlich alles so nicht, dass das thematisiert wurde. Aber bei Kindern war schon immer klar, dass die Offenheit und die freie Entfaltung von der Entwicklung im Vordergrund stehen. Hier in der Schweiz ist es allerdings tatsächlich so, das erste Mal bin ich effektiv damit konfrontiert worden, 2016, als ich den Auftrag bekommen habe, eine Arbeitsgruppe zu bilden zu dem Thema gendergerechte Raumgestaltung. Prinzipiell mal muss man sich fragen, was ich mit welcher Raumgestaltung, mit welchem Bereich überhaupt erreichen möchte. Ich meine, die Kinder sind 2 bis 5 Tage bei uns, sind also den Rest der Zeit bei der Familie und in der Gesellschaft, erleben ja also Rollenbilder und Stereotype. Wir haben unser Farbkonzept mal prinzipiell eher auf die Gruppennamen ausgelegt, also blaue Pikus, grüne Pikus, gelbe Pikus. Das heißt, Kinder können sich von der Identität eher den Gruppen zuordnen, weniger irgendwie in dem Geschlecht.
Barbie-Baby gibt es keine in der Kita Selnau. Aber nicht wegen ihrem Aussehen, sondern weil man keinen Konsumdruck möchte ausüben. Darum gibt es auch nichts von Paw Patrol oder anderen populären Figuren aus der Film- und Spielzeugwelt. Und statt einer Baby-Ecke gibt es eine Familien-Ecke, wo vielfältigere Formen von Privatleben nachgespielt werden können. Dort hängen auch Kleidchen, zum Teil ganz normale oder auch typische Berufskleidung, aber schon auch etwas Rosarotes mit Rüscheli. An der Wand kleben 2 Fotos von einem Mädchen. Auf einem ist es als Feuerwehrfrau verkleidet und auf dem anderen als Prinzessin. Widerspruch gäbe es fast nie von den Kindern, etwa wenn sich ein Bub immer als Mädchen verkleiden und ein Mädchen immer als Bub. Die Goni Zerwenka sagt, das habe aber auch viel damit zu tun, dass Kita Selnau sich in Zürich im Kreis 1 befinde. Es gibt fast nichts, wo die Kinder nicht schon gesehen haben. Und wie ist das bei den Erziehenden? Auch sie haben ja ihre individuellen Weltbilder.
Man kann so viel Raum gestalten, wie man möchte, wenn die Haltung im Team nicht stimmt. Wenn dort irgendwie aus der eigenen Biografie heraus vielleicht ein Problem existieren würde oder wo man selber sehr vorgefertigte Meinungen hätte, dann muss man es diskutieren. Und das habe ich natürlich schon, dass ich Biografien von einzelnen Mitarbeitern habe, die dann aber auch offen genug sind im Gespräch, um mir zu sagen, ich weiß im Moment nicht, wie mit umgehen. Für mich ist das Rollenbild ganz klar. Die Frau ist die Frau und es gibt einen Mann und es gibt auch keine homosexuellen Partnerschaften. Und dann redet man drüber, weil ich muss die Menschen nicht bekehren, sondern ich muss ja einfach nur ihre pädagogische Haltung mit ihnen besprechen, was heißt das fürs Kind.
Das druckt sich ja nicht nur in den expliziten Wort und in den expliziten Handlungen aus, sondern wir tun ja auch kommunizieren, wenn wir nichts sagen.
Oder wir kommunizieren allein so Themen, das Kind kommt früh rein, der Junge wird gelobt für wow, warst du heute schnell? Und das Mädchen wird gelobt für wow, hast du ein schönes Röckli an. Das sind so banalste Dinge und das passiert uns allen. Also ich glaube, da müssen, dürfen wir uns nicht Illusionen machen, dass uns das nicht passiert. Es kostet sehr viel Energie, sich immer wieder zurückzunehmen und sich darauf zu achten, wie spreche ich eigentlich oder wie handle ich oder was signalisiere ich. Wichtig ist, dass Sie lernen, sich zu reflektieren, wo sind meine Grenzen, warum bin ich, wie ich bin, warum denke ich, wie ich denke. Und wenn man es analysiert, ist der erste Schritt schon gemacht, um auch anders handeln zu können.
Die Aufgabe für Kita-Leitende sei es, ein Klima im Team zu schaffen, dass Mitarbeitende offen über ihre Haltung reden können. Erst dann können wir auf die Fachebene gehen. Ich frage Goni Cervenka, wie man dabei könnte vorgehen könnte. Fachliteratur lesen und besprechen, empfiehlt sie. Und eine Raumanalyse machen in der Kita.
Wir haben ein Raumanalyseinstrument direkt gemacht für Gender. Gerechte Raumgestaltung, um wirklich in allen Bildungsbereichen zu schauen, bin ich irgendwie auf einer sehr eingefahrenen Schiene, weil vieles macht man, wenn man in der Auseinandersetzung mit dem einzelnen Material. Und wichtig ist dort dann aber noch, es geht nicht darum, ein rosa Auto anzuschaffen. Es geht auch nicht zu sagen, Maitli, du musst jetzt mit dem blauen Ball spielen und es gibt keinen rosa Ball. Es geht darum, bewusst umzugehen mit dem Thema, was die Kinder spielen wollen. Es gibt Kinder, die würden immer nur Babywagen spielen, aber dort mal zu hinterfragen, wieso? Was spielen sie denn zu Hause? Und wie komme ich denn vielleicht mit Angeboten dazu, dass ich die rosa Farbe im Kreativangebot nicht auswählen. Also die ist einfach nicht da an dem Tag. So ganz banalste, kleinste Dinge, ohne das Kind dazu zwingen zu wollen, dass es sich nicht in seinem Ich entfalten kann. Weil das ist die erste Identitätsphase ist bei uns vor Eintritt in den Kindergarten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Grundlagen legen. Ihr dürft alles.
Im Gegensatz zur Raumgestaltung, sagt die Kita-Leiterin, sei der Sprachgebrauch viel herausfordernder für sie und ihre Mitarbeitenden. Etwa wenn eine Mutter ihr Mädchen schminkt und die Erzieherinnen stolz darauf hinweist. Aber auch bei sich selber müssen wir aufmerksam bleiben, stellt Goni Cervenka fest. Vieles passiere automatisiert.
Jedes Spengeli, was das Mädchen drin hat, wird kommentiert. Und wenn der Junge es drin hat, wird es einfach nicht kommentiert. Statt ihn zu supporten, wie schön er damit aussieht. Weil er hat ja einen Grund, warum er es drin hat. Oder das eben alles gar nicht zu machen und quasi wegzukommen von dem Bewerten von Optik.
Die Wirkung von einer gendersensiblen Pädagogik in der Kita ist natürlich begrenzt. In der Schweiz werden zwischen 180'000 und 200'000 Kinder in einer Kindertagesstätte betreut. Das ist ein bisschen mehr als jedes dritte Kind im Alter von 0 bis 3 Jahren. Und das auch nur an wenigen Tagen pro Woche. Die meiste Zeit verbringen Kinder also mit ihren Familien. Nicht zu vergessen, der Einfluss durch den Medienkonsum. Goni Cervenka erinnert sich an Frozen, den Film mit der Eiskönigin Elsa und ihrer Schwester Anna. Es sei eine riesige pädagogische Herausforderung gewesen, die Dominanz in der sogenannten Mädchenlandschaft, die von der Filmindustrie gewissermassen vorgegeben wird, auszugleichen. Sie haben aber einen Weg gefunden, das Thema auch für Buben zu öffnen.
Wir haben dann beschlossen, genau es nicht zu ignorieren, aber wir greifen es nicht als die Eisprinzessin auf oder Eiskönigin, sondern wir greifen es auf als Märchen, was hat es in Märchen für Figuren? Es hat auch Olaf. Zum alle mit einbeziehen in das Thema. Und erstaunlicherweise kannten dann auch die Jungs das Lied von Elsa, was dann die ganze Zeit durch die Kita geschallt ist. Man kann es nicht verdrängen. Zumindest ist das nicht unsere Pädagogik, weil wir arbeiten nach dem Situationsansatz und der sagt, wir orientieren uns an der Lebenswelt und den Themen der Kinder. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, wir machen die Augen zu und haben nichts davon gehört, weil wir wollen ja hübsch genderneutral sein. Wir reden, wenn, dann von gendersensibler Pädagogik, zu sagen, okay, was sind Themen, wo können wir es aufmachen, das Fenster und mehr Themen reinholen und reinlassen und so den Erfahrungshorizont erweitern.
Ohne eine gute Elternarbeit geht das natürlich nicht. Sie fängt an bei der vorgängigen Besichtigung und bei der Eingewöhnung, wo das pädagogische Konzept von der Kita besprochen wird und die Werte und Haltungen von der Familie abgeholt werden. Männliche Erzieher sagen oft ein Thema, erzählt die Kita-Leiterin.
Das kommt schon auch viel von Eltern.
Dass sie fragen?
Genau, aber oftmals sehr offen. Also nicht als ablehnende Geschichte, sondern eher als, auch schade, dass ihr keine habt.
Also das ist wirklich so ehrlich ein Anliegen so von den Eltern.
Genau,
was bringt es denn so als Grund, warum hättet ihr denn gerne einen Mann in der Kita?
Ich glaube, es ist wirklich Vielfalt. Sie sagen, das hat einfach nochmal unser Kind erlebt Normalität.
Aber sogar im Kreis 1 in der Stadt Zürich ist es schon vorgekommen, dass jemand sein Kind nicht von einem Mann entwickeln will. Der betreffende Mitarbeiter sei sehr irritiert gewesen, zumal die Türen beim Wickeln sowieso immer offen sei. Für alle Erziehenden gelten die gleichen Regeln. Wie hat Goni Zervenka reagiert?
Was ich gemacht habe in dem Moment, ist tatsächlich das Gespräch mit der Mutter gesucht. Ich habe schon erklärt, wir sind also bei uns sind alle gleich. Er ist genauso ein Mitarbeiter wie jeder andere. Aber ich habe natürlich im Gespräch schon gemerkt, dass es einen biografischen Hintergrund hatte. Also irgendwas war, und die Mutter ist nicht verpflichtet, mir zu sagen, welches Trauma sie vielleicht erlebt hat, dass ich gewundert habe, okay, komm, wo ist ein Kompromiss? Also ich möchte deine Kinder nicht vor die Tür stellen. Ich möchte also nicht sagen, doch, ich setze mich über deinen Wunsch hinweg. Mir ist egal, was du sagst. Und wir haben dann wirklich den Kompromiss gefunden, hey, bei uns ist ja sowieso so, dass die Kinder wählen dürfen, wer mit ihnen wickeln geht. Und dann haben wir gesagt, okay, solange es für dein Kind okay ist, dass jeder andere wickelt, nur nicht er, und es kein Thema ist, das Bedürfnis nicht da ist, du, look, dann probieren wir es anders zu lösen. Sollte aber mal Personalengpass sein und er muss wickeln. Oder, und das ist für mich der viel wichtigere Punkt gewesen, soll dein Kind ihn wählen. Als einzige Bezugsperson und er muss wickeln, dann erlaube ich ihm das und ich würde es dir kommunizieren, weil dann müssen wir wieder ins Gespräch gehen, was macht das mit dir, dass dein Kind das möchte. Und es kam nie zu dem Fall.
In anderen Fällen, zum Beispiel wenn religiöse oder kulturelle Gründe vorgebracht würden, würde sie nicht so entscheiden, sagt Goni Zervenka. Sie könnte gar nicht, weil das den Vorgaben und dem pädagogischen Konzept widersprechen würde. Zum Schluss von unserem Gespräch frage ich Sie, was es Ihrer Meinung nach bräuchte, damit gendersensible Pädagogik auch außerhalb von hippen Stadtquartieren Einzug haltet. Ihre Antwort? Informieren, aufklären und das schon während der Ausbildung der Erziehenden.
Ich meine, gerade die Lehre ist die Zeit, wo eben die Identität sich nochmal bildet. Mhm. Wo man vielleicht wirklich nochmal ein ganz anderes Fenster aufmachen könnte. Ich glaube, viel passiert mit Aufklärung. Und ich glaube, dass viele Kitas noch nicht an dem Punkt sind, überhaupt zu wissen, welche Möglichkeiten sie hätten, mit kleinsten Mitteln sich umzustellen und dort einen ganzen Schritt nach vorne zu machen. Weil wir als Vorbildwirkung können auch auf die Eltern wiederum, es ist ja immer ein Geben und Nehmen. Und wenn die Einrichtung schon gendersensibel gestaltet ist, und das Personal die Haltung hat, vermittelt man das den Eltern. Und so passiert eigentlich eine Entwicklung, ohne dass ich groß was machen müsste.
Bevor ich die Kita wieder verlasse, komme ich noch eine Führung über von ein paar Kindern. Was tut Marcello spielen mit euch? Ich frage sie dabei nach dem einzigen Mann, der derzeit dort arbeitet. Er ist Lernender. Ich will herausfinden, ob er etwas anders macht als die weiblichen Erziehenden. Die Kinder finden meine Frage nicht sehr spannend. Ihre Antwort fällt kurz aus.
Was ist das? Er macht
den Clown. Lustige Sachen.
Der Mann macht den Clown. Ich muss an wissenschaftliche Studien zu Humor denken, die gezeigt haben, dass Buben mit ihren Witzen im Allgemeinen besser ankommen als witzelnde Mädchen. Aber wer weiß? Vielleicht trägt gendersensible Pädagogik eines Tages ja dazu bei, dass sich das ändert. Ihr habt jetzt nur einen Ausschnitt aus dem Sofian Jusfi seiner Masterarbeit mitbekommen. Wenn ihr euch mehr ins Thema vertiefen und euch zum Beispiel über den aktuellen Forschungsstand informieren, könnt ihr die ganze Arbeit in der Digital Collection von der ZHW abladen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes von dieser Episode. Auch der Leitfaden «Gendergerechte Raumgestaltung in Kitas» von der Stadt Zürich und weitere Literaturhinweise findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung habt zu dieser Episode, dann schreibt uns an kommunikation.sozialearbeit@zhaw.ch. Und wenn euch der Podcast «Sozial» gefällt, dann abonniert ihn am besten und bekommt so immer eine Meldung über, wenn eine neue Episode verfügbar ist.